Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sich von einer Spekulation oder sagen wir es etwas allgemeiner, von einem Investment wieder zu trennen, ist gar nicht so einfach. Gerade Privatanleger hadern häufig damit und sagen, naja, was heute noch nicht ist, das kann ja noch werden. Ich möchte heute über eine Verkaufsentscheidung eines Investors sprechen, der Volkswagen gekauft hat und dann die Aktie verkauft hat mit einem Verlust. Und die Begründung für diesen Verkauf, die ist meines Erachtens nachvollziehbar. Es geht dabei nicht explizit um die Volkswagen-Aktie, sondern um die Art und Weise, wie man sich einem solchen Verkaufsprozess nähert, wie man also am Ende des Tages begründet, warum ich eine Aktie vielleicht noch weiterhalten möchte oder warum ich sage, genug ist genug. Schöne Anhaltspunkte, die jeder private Investor für sich nutzen kann, wenn er sich die Frage stellt, soll ich hier noch investiert bleiben, ja oder nein? So, bevor wir gleich loslegen, möchte ich mich ganz kurz bei denjenigen bedanken, auch wenn es in dem Fall nur zwei waren, was heißt nur, ich freue mich über jedes Feedback, die mich auf dem Flughafen angesprochen haben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Podcast-Hörer so eine kleine eingeschworene Gemeinde sind, die sich nicht ganz so häufig äußern und das finde ich durchaus sympathisch. Ja, unter einem YouTube-Video wird natürlich hin und wieder rausgerotzt, was das Zeug hält. Ganz häufig im Übrigen auch positiv, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, insbesondere wenn ich manchmal so vergleiche, wie es da abgeht unter den Videos. Da muss man ja schon komplett schmerzfrei sein oder man liest das Ganze einfach nicht. Oder man stellt die Kommentare, das macht ja auch der ein oder andere gleich ab. Hier im Podcast geht es wesentlich gesitteter dazu und ich freue mich da einfach drüber. Und diese privaten Gespräche, das war direkt an der Sicherheitskontrolle. Vielen Dank, ich höre Ihren Podcast und ich stimme nicht immer mit allem überein. Also für mich ist das ein ganz großer Gewinn. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und weise an dieser Stelle auch nochmal darauf hin. Natürlich freue ich mich aber auch, wenn man sein Feedback hier auf der Plattform hinterlässt. Ich glaube, man kann das bei auf jeden Fall mal bei Spotify und bei Apple und da steht dann was Nettes drunter. Das ist für mich natürlich auch immer wieder eine ganz große Freude. Und im Übrigen gibt es auch die Möglichkeit, mir direkt zu schreiben. Also wenn einem irgendetwas an dem Podcast nicht gefällt oder man hat einen guten Vorschlag für ein Thema oder sowas, dann schreibt mir gerne per Mail. Und auch das kommt am Ende des Tages immer bei mir an. Und wenn eine Frage da drin ist, dann antworte ich darauf. Auch in der Regel, bitte gebt mir ein bisschen Zeit. Manchmal kommen auch ein paar mehr Anfragen. Und damit ich das noch zu Ende bringe, wer diesen Podcast abonniert, der tut mir natürlich ebenfalls einen Gefallen, weil am Ende des Tages für mich natürlich schön ist, wenn ich irgendwo im Ranking mal ein bisschen höher bin oder ein bisschen tiefer. Aber was soll's? Am Ende des Tages kann ich es nicht beeinflussen. Mir macht's großen Spaß. 2 Minuten Vorrede, Ende. Und jetzt sprechen wir über Volkswagen. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, es geht mir nicht darum, eine Volkswagen-Aktie hier zu empfehlen, schlecht zu machen, davon abzuraten, sie zu kaufen oder gerade jetzt zuzuschlagen, sondern mir geht es um den Prozess, um den gedanklichen Prozess. Worauf wir uns vielleicht einigen können, die Volkswagen-Aktie war zumindest mal in den letzten Jahren keine, die für ein Dauerinvestment gedacht ist. Einfach deshalb, weil die Gewinne sehr stark schwanken, die Dividenden waren okay, die Dividendenrendite war teilweise sogar sehr gut, aber eben auch deshalb, weil der Kurs so niedrig war, wo dann ja zwangsläufig sich eine höhere Dividendenrendite heraus ergibt. Wenn man sich aber den Verlauf der Aktie und den Verlauf des Geschäfts anguckt, dann ist das kein Dauerinvestment. Das heißt, diejenigen, die hier investiert sind, die sehen es entweder als Turnaround-Chance, ich glaube, das wird die Mehrheit sein, oder als eine Aktie, die total unentdeckt ist. Und hier muss man hinsichtlich der Größe einer Volkswagen-Aktie dann zumindest schon mal die Augenbrauen hochziehen und sich die Frage stellen, wirklich, kann so etwas ein Geheimtipp sein? Jeder weiß doch, welche Filetstücke sich da mit im Konzern befinden und so weiter und so fort. Und weil das alles von einem US-Investor sehr schön aufbereitet wurde, ich kann auch natürlich, ich nenne mal Hidden Value Gems, ja, spricht man glaube ich so aus, ja, Also ist ein überwiegend freier Newsletter und ich habe da auch gar keinen, ich freue mich immer, wenn ich euch daran teilhaben lasse. Er muss das auch gar nicht wissen, wenn ich ihm da ein paar neue Follower gebe. Da ist auch was Kostenpflichtiges dahinter, nehme ich an, das weiß ich nicht, aber den Inhalt, den er kostenfrei mit uns teilt, den lese ich gerne, weil es offen ist, weil es ehrlich ist, weil es auch kompetent ist, meiner Meinung nach. Und weil er, und das ist ganz entscheidend, eben auch offen umgeht mit Investments, die nicht so gut gelaufen sind. Und diese Gedanken, die er sich gemacht hat hier beim Verkauf von Volkswagen, das sind Gedanken, die sich letztlich jeder machen muss. Was man hier vermissen wird, was aber wahrscheinlich für viele der Kaufgrund ist, wenn sie in Volkswagen investiert sind, ist A, naja, der Porsche-Anteil ist doch schon so und so viel wert und B, das Unternehmen war doch schließlich mal Marktführer, verkauft so und so viele Autos, hat so und so einen stabilen Cashflow. Aber das ist natürlich, möchte noch nicht zu viel Fazit vorwegnehmen, das ist natürlich etwas, wo man überhaupt nichts Geheimes herausgefunden hat. Das weiß jeder. Das heißt also, das ist im aktuellen Kurs enthalten. So, ich nehme es jetzt schon wieder weg, meine eigenen Gedanken möchte ich aber erst hinten ranstellen und erst mal vortragen, ja, im Groben, was er hier sagt, warum er die Volkswagen-Aktie jetzt mit leichtem Verlust verkauft hat. Die Firma durchläuft seiner Ansicht nach einen Investitionshöhepunkt mit unklaren Renditen. Früher gab sie 9% des Umsatzes für CapEx aus. In diesem Jahr wird dieser Anteil auf 14,5% ansteigen und dann bis 2030 allmählich auf 9% wieder fallen. Zumindest ist das der aktuelle Plan. Gleichzeitig waren die Preise und die Nachfrage nach neuen Autos hauptsächlich aufgrund der verlorenen Zeit im Jahr 2020. Wir erinnern uns, wir hatten Mühe und Not, Toilettenpapier und Gurken zu kaufen. An Autos war gar nicht zu denken. Diese zusätzliche Nachfrage sollte in diesem Jahr gedeckt werden, sodass die Nachfrage voraussichtlich im nächsten Jahr wieder nachlassen wird, insbesondere angesichts hoher Zinssätze, die auf die Erträge drücken. Ich habe bei uns im Club, Golfclub, wenn man allein schon Golfclub oder Golf sagt, hört sich das für einige immer schon so ein bisschen an. Aber da sind zumindest bei uns hier im Golfclub, Förde-Golfclub Glücksburg, wir heißen jeden willkommen. Ja, man braucht auch keine Bürgen, um da einzutreten und man bezahlt auch keine 100.000 Euro Aufnahmegebühr. Was ich damit sagen will, das hat nichts Elitäres. Ja, wir nehmen sogar Autohändler auf. Oh, ich hoffe, das hört jetzt keiner von denen. Also, sehr nette Menschen und das, was ich hier an... auf jeden Fall werden sie mich drauf ansprechen. Also, die berichten mir von einer Hochkonjunktur im Automobilsektor kann eigentlich nicht mehr die Rede sein. Die Zinsen, die werden hier so genannt, hohe Zinssätze, die spielen natürlich eine enorm große Rolle, ja, und die drücken auf die Erträge. Mit 25-30%, ich muss immer noch lachen, weil die mich auf jeden Fall drauf ansprechen werden. So, weiter geht's. Mit 25% der bis 30% der Konzerngewinne, die aus der Financial Services Division kommen und angesichts schwächerer Verkäufe und höherer Investitionen wird VWs Fähigkeit, Dividenden zu zahlen, auf die Probe gestellt. Ich glaube nicht, so der Autor, dass die hohe 8-9% Dividendenrendite tatsächlich sicher ist. VW ist super günstig bei Sum of the Parts. Das heißt, Sum of the Parts heißt also, wenn man die VW in seine Einzelteile zerlegen würde und dann die Summe der einzelnen Teile addiert, dann ist VW günstig, weil man jetzt sagen würde, hätte man sie so filettiert, irgendwo an der Börse oder einzeln gelistet oder vielleicht auch privat, dann wäre die Gesamtsumme dieser Anteile höher als das, was man derzeit an der Börse dafür bezahlt. VW ist super günstig bei Sum of the Parts. Mit seinem Anteil an Porsche, der mehr wert ist als die Marktkapitalisierung von VW. Dieses Argument kann jedoch nur funktionieren, wenn das Management das Hauptziel hat, den Aktionärswert zu maximieren. Bei VW sieht es komplizierter aus. Gewerkschaften kontrollieren die Hälfte des Aufsichtsrats von VW, während Niedersachsen 20% der Stimmrechte, 11,8% wirtschaftliches Interesse besitzt und zwei Vertreter im 20-köpfigen Vorstand hat. Es gibt auch zwei Vertreter der Qatar Investment Authority, die 17% der Stimmrechte besitzt, in Klammern 10,5% wirtschaftliches Interesse. Porsche SE kontrolliert technisch VW, 53,3% der Stimmen, muss jedoch praktisch einen Konsens mit anderen wichtigen Aktionären und Gewerkschaften finden, was die Entscheidungsfindung verlängert. Ich bezweifle, dass eine radikale Transformation mittelfristig stattfinden wird. VW ist kein wirklich privates Unternehmen, angesichts der starken Stimme der Gewerkschaften. Als einer der größten Arbeitgeber hat es wahrscheinlich einen besonderen Status im Land. Während eine Verkleinerung und die Spezialisierung auf eine Nische heute der beste Weg sein könnten, um die Aktionärsrenditen zu maximieren, denke ich, dass das Unternehmen indirekt Projekte unterstützen wird, die mehr Arbeitsplätze für Deutschland schaffen. Auch wenn der CEO Pläne zur Reduzierung der Produktionskapazitäten in Europa um 10% bis 2030 und der Overhead-Kosten angekündigt hat, besteht aufgrund der Unternehmensstruktur das Risiko, dass es zu wenig und zu spät sein wird. Vielleicht ist das größte Problem für VW, dass es im laufenden der Elektroauto-Revolution hinterherhinkt.
And China is a challenge for Volkswagen Group. We are the biggest automotive company in China, market leader in ICEs, and we have to ramp up strongly with the electric vehicles.
Seine inländischen Konkurrenten BMW und Mercedes scheinen VW voraus zu sein. Aber noch wichtiger ist, dass asiatische Spieler weit vor den anderen liegen. Komme ich gleich noch zu in meinem persönlichen Fazit. Meines Erachtens etwas sehr, sehr Beachtenswertes. Als Ergebnis ist seine Position in China eine wichtige Gewinnquelle für seine Premium-Marken wie Audi sowie ein stabiler Dividendenzahler mit über 2 Milliarden an Dividenden netto an VW aus 3 Joint Ventures in China. Wirklich beunruhigend. Wirklich besorgniserregend ist, dass laut den neuesten McKinsey-Umfragen Neukäufer mehr Wert auf die Konnektivität des Autos und andere Softwarefaktoren legen als auf die Marke. 54% der chinesischen Autokäufer sind bereit, ihre Automarke für ein besseres digitales Autoerlebnis zu wechseln. In Deutschland und den USA würden fast 40% diesen Schritt in Betracht ziehen. Während der Verkauf von Autos, ICE, also Verbrennerautos, nicht über Nacht verschwinden wird, würde die Notwendigkeit, das Geschäft für die neue Elektroauto-Welt zu positionieren, höhere als normale Investitionen erfordern und beseitigt immer noch nicht das Risiko, Marktanteile zu verlieren. Kurzer Einschub von mir. Ich habe in einem Video, ich kann nicht genau sagen, auf welchem Kanal, ich meine, es war auf dem Erichsen-Kanal, VW zuletzt einmal besprochen und habe gesagt, dass es aus meiner Sicht ein strategisch vielleicht nicht richtiger Schritt war. Herbert Diess, der von Hause aus Ingenieur ist und der VW letztlich zu einem Softwareunternehmen umbauen wollte, den zu schassen. Ich kenne natürlich die internen Vorgänge nicht, aber genau das ist meines Erachtens das Problem. Ja, man schaut, was ist der Status quo, was können wir jetzt machen? Meines Erachtens hat aber VW im Tempo nachgelassen, sich darüber Gedanken zu machen, wo man 2030 stehen sollte. Weiter. Ein weiteres beunruhigendes Signal für die schwindende Marktmacht der etablierten Unternehmen ist, dass laut McKinsey fast die Hälfte der Autokäufer kein Fahrzeug kaufen würde. Die Hälfte. Dass Apple CarPlay oder Android Auto nicht unterstützt. Fast alle, nämlich 85% der Autobesitzer, die Apple CarPlay oder einen ähnlichen Service haben, ziehen es dem integrierten System des OEM vor. Während ich VW genauer analysierte, bemerkte ich erneut den Unterschied zu Exor oder seiner Tochtergesellschaft Stellantis. Anders als VW hat Stellantis viel höhere operative Margen erzielt und sich auf die lukrativsten Marktsegmente konzentriert, zum Beispiel US-Trucks. Sie sind in China stark unterrepräsentiert, aber heute sieht das nach einem Vorteil aus. Bei Stellantis scheint es einen viel stärkeren Fokus auf die Schaffung von Aktionärswerten zu geben.
Wir reagieren damit auf die großen Herausforderungen der Automobilindustrie. Wir brauchen eine bestimmte Größe, um effizienter bei Forschung, Entwicklung und Investitionen zu werden, aber auch um uns weltweit besser aufzustellen.
Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie eine Unternehmensstruktur und die Abstimmung von Interessen zu besseren Ergebnissen führen können. Der Rennsport der Autoindustrie, um seinen Platz auf dem zukünftigen Elektroauto-Digitalmarkt zu sichern, erinnert mich an das Geschäft mit Videostreaming. Viel Kapital wird verbrannt, um Marktanteile zu gewinnen. Die Verbraucher sind die Gewinner auf Kosten der Aktionäre. Und ganz wichtig, es sind die neuen Generationen von Playern, zum Beispiel Netflix, die in diesem Spiel vorne zu liegen scheinen. Und den Legacy-Unternehmen, also den althergesessenen oder alteingesessenen Unternehmen, wenig Chancen lassen. Gelernte Lektionen aus der VW-Investition. Der letzte Gedanke, den ich teilen möchte, ist die breitere Lektion aus dieser relativ erfolglosen Investition. Die Lektion ist, dass es für einen privaten Investor fast unmöglich ist, Alpha, das bedeutet also einen Vorteil durch Wissen, durch Analyse, durch unentdecktes Potenzial, in einem großen und bekannten Unternehmen zu finden. Ganz wichtig. Es gibt viel mehr Möglichkeiten bei weniger erforschten Small Caps, wenn sie bereit sind, die Arbeit zu erledigen. Das bedeutet nicht, dass Sie keine Large Caps besitzen sollten. Einige von Ihnen haben Skalenvorteile und erzielen zweistellige Renditen. Ich denke, Sie können eine Alternative dazu sein, den Aktienmarkt durch einen ETF zu besitzen und so weiter und so fort. So, zu dem letzten Punkt muss ich sagen, den Gedanken Alpha durch persönliche Recherche herauszufinden, dem möchte ich nicht unbedingt widersprechen, aber es ist wahnsinnig schwer. Es ist aber, und da dem gebe ich uneingeschränkt recht, fast unmöglich zu sagen, ich kaufe jetzt eine Bayer oder ich kaufe eine VW, der Markt erkennt hier was nicht. Der Markt kann selbstverständlich, und das ist meines Erachtens viel, viel interessanter, durch gewisse Umstände, insbesondere auch durch seine psychologische Verfassung, übertreiben, wenn es um Korrekturen geht. Das heißt also, selbst Unternehmen, die gut gelaufen sind und bei denen es auch operativ gut läuft, können natürlich in der Phase einer Korrektur stärker fallen, als das vielleicht hinsichtlich der fundamentalen Bewertungsansätze notwendig oder sinnvoll erschiene. Das ist aber eine Übertreibung, die man dann tatsächlich ausnutzen kann, wenn man sie denn erkennt. Wenn man aber sagt, naja gut, die Aktie fällt seit Jahren, die muss auch irgendwann steigen. Das ist das, was ich hier schon besprochen habe. Diese Turnaround-Chancen, das ist nicht das gleiche wie antizyklisches Investieren oder antizyklisches Spekulieren, weil man sich letztlich gegen den Markt stellt und sagt, die werden schon irgendwann sehen. Und das ist eine Arroganz oder sagen wir mal eine Herangehensweise, die halte ich zumindest auf Dauer nicht für so profitabel, dass man damit permanent den Gesamtmarkt schlägt. Und das müsste man, wenn man den Anspruch hat, in der aktiven Anlage aktiv zu sein. Also beziehungsweise eigene Entscheidungen zu treffen in Einzelwerten oder in einzelnen Branchen. Was können wir ansonsten noch aus diesem Text mitnehmen? Wenn wir über die Automobilbranche sprechen, ich habe es hier schon mehr als einmal angedeutet, habe dazu auch kein widersprüchliches Feedback bekommen, obwohl ich annehme, dass der ein oder andere in VW oder BMW oder Mercedes-Benz oder vielleicht auch BYD investiert ist. Dann kann ich nur sagen, ich bleibe weiterhin raus aus diesem Spiel. Ich bleibe weiterhin raus, weil für mich die Gewinner von morgen nicht feststehen. Welchem Gedanken ich aber absolut folgen kann, ist, dass dieser Gedanke der Markentreue vielleicht in unserem, und wir sind ja nach wie vor im Vergleich zum Ausland, insbesondere im Vergleich zu Asien, sind wir immer noch als Volk ziemlich autoaffin. Wer also jahrelang VW fährt oder Mercedes fährt, der wechselt nicht so einfach hin und her. Das hat schon deutlich nachgelassen. Und man muss sagen, dass wir gerade im Premium-Segment natürlich immer noch gute Produkte haben. Aber wenn ich mir nachfolgende Generationen anschaue und wenn ich mir insbesondere die McKinsey-Umfragen anschaue, die hier angesprochen werden, dann ist das meines Erachtens ein entscheidender Faktor. Es gab einen ganz interessanten Artikel, ich muss jetzt einmal schauen, wie die Geely-Tochter, also Geely ist dieser große chinesische Autokonzern, dem zum Beispiel Volvo gehört. Und ich habe eine Marke gesehen, ich weiß nicht, ob sie euch schon mal aufgefallen ist, ist ein, finde ich, optisch, also irgendwann in den 80er, 90er Jahren haben ja Autos aufgehört, wirklich ein eigenes Gesicht zu haben. Also ja, BMW hat eine riesige Niere und dann ist mal das nächste VW-Modell sieht dann auch irgendwie modern aus, aber das ist ja nicht mehr wie früher, dass man sagt, ja, holla die Waldfee, was haben sie sich denn da getraut? Also vielleicht auch mal so eine Optik, wo man sich erst dran stört, aber im Laufe der Monate und Jahre sagt, ach, schon ein cooles Auto irgendwie. Also das hat meines Erachtens total aufgehört, diese Gleichförmigkeit. Im wahrsten Sinne des Wortes, diese gleichen Gesichter, das ist ja etwas, was die mehr und mehr die Automobilbranche prägt. Und wie komme ich darauf? Geely hat nicht nur Volvo unter anderem in seinem Portfolio, sondern auch eine Automarke, die heißt Lynk. Ich weiß gar nicht, ob man sie ausspricht. L-Y-N-K. Wer Lust hat, schaut sich das mal an. Ich habe da keine Aktien drin, weder in Geely noch sonst irgendeinem Automobilkonzern. Aber da sind so ganz interessante Miet- und Leasing-Modelle vorgestellt. Das heißt also, wenn man gegebenenfalls nur für 3 oder 4 oder 5 Monate so ein Ding braucht, dann bucht man einfach diese Laufzeit und weiter. Und wenn man einsteigt, egal ob Apple- oder Android-User, sofort super easy. Ich habe es gerade beim Bekannten bzw. beim Freund gesehen. Sieht gut aus, du bist sofort mit allem verbunden, das funktioniert. Und wenn man sich den asiatischen Markt anschaut, und der ist nun mal extrem wichtig, weil es letztlich der einzige Wachstumsmarkt ist, nach wie vor, dann spielt das die entscheidende Rolle, dass ich zu einem guten Preis ein modernes Auto bekomme. Und hier habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt die deutschen Automobilhersteller diesen Zug komplett verpasst haben. Aber die Frage ist, ob sie gegen diese margenstarken Unternehmen tatsächlich dann ankommen. Das kann schon sein. Und gerade wenn wir über das Luxussegment sprechen, Porsche, die werden weiterhin, das sehen wir ja auch, gute Absatzzahlen, im Übrigen auch in Krisenzeiten, wahrscheinlich, weil diejenigen, die sich einen Porsche kaufen können, so ähnlich wie diejenigen, die sich eine Rolex-Uhr leisten können, die machen das auch bei höheren Zinsen und wenn es konjunkturell mal ein bisschen schlechter läuft. Aber das ist ja alles in den aktuellen Kursen enthalten. Also, ich habe ein absolut, naja, im besten Fall indifferentes Bild darüber, wie sich die Automobilbranche in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird. Und von daher sehe ich auch gar keine Veranlassung, jetzt eine VW-Aktie zu kaufen. Das ist aber nur meine Entscheidung. Wichtig ist nur, und darauf kam es mir heute an, dass man sich ein eigenes Bild macht, aber dann auch ehrlich damit umgeht. Also die Herangehensweise, früher war VW doch mal der Konzern, der die meisten Autos verkauft hat und das ist die aktuelle Dividendenrendite, beschreibt ja den Status quo. Wenn ich eine Turnaround-Spekulation habe oder auch einfach nur eine Investition in eine Aktie, dann muss ich mir ja die Frage stellen, was wird denn in den nächsten 5 Jahren so viel besser, dass die Aktie in den Höhenflug übergeht? Denn die Frage muss ich beantworten. Ich kann nicht davon ausgehen, dass der Markt jahrelang ein Unternehmen nicht mag, aus welchen Gründen auch immer. Und dann jetzt, wo ich gekauft habe, ändert sich das aber alles, weil irgendwann muss es der Markt doch erkennen. Das ist tatsächlich keine ausreichende Analyse. So, ich hoffe, der Gedanke ist einigermaßen verständlich geworden. Das war's für heute und ich habe es schon gesagt, Feedback dazu sehr gerne, auf welchem Weg auch immer. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt ganz kurz, ich habe es anfangs des Podcasts schon mal gesagt, die Zeit nehmen würdest, ein Feedback zu hinterlassen oder im besten Fall diesem Podcast sogar zu folgen, dann würde ich mich sehr freuen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.